Stefan?
Martin?
Hast du schon mal einen Toten gefunden? Einen toten Menschen?
So, du meinst so wirklich so, irgendwo da liegt einer, der ist tot und den findet man?
Genau.
Nee, Gott sei Dank nicht.
Ich habe schon zwei gefunden.
Wirklich?
Ja. Wo? Eins, glaube ich, das habe ich schon mal erzählt. Und zwar in Berlin-Tegel, also wo ich geboren bin, wo ich meine Kindheit verbracht habe. Da ist jemand am Bader, das hieß der Arbeiterstrand. Das ist quasi nicht das Strandbad Tegel gewesen, sondern so ein kleines Freibad sozusagen, also einfach ein Ufer mit umgestürzten Bäumen. Und da ist jemand drunter durchgetaucht und hängen geblieben.
Oh Gott.
Und dann haben die den da wieder rausgeholt. Den habe ich gesehen, da war ich schätze mal 8 oder so. Es war eine Wasserleiche halt, so richtig aufgeschwemmt.
Ja, stimmt, dämmert mir, du hast mir
das erzählt. Habe ich schon mal erzählt. Und den anderen, ich habe noch jemanden, und zwar da war ich würde mal so sagen, so 17, 16, 17, habe ich mit meinem Vater in der Nähe von Jegel, also hier im Wendland, zu einer Pferdeweide gegangen. Mein Vater hat ja immer viele, viele Pferde gehabt und da stand ein Trecker so irgendwie an der Dumme, also an dem kleinen Fluss, an dem kleinen Bach. Und der Trecker stand am nächsten Tag auch noch da und mein Vater hat gesagt, lauf mal hin, ist irgendwie komisch, dass da der Trecker immer noch steht. Und dann bin ich da hingelaufen und habe auf der Entfernung direkt am Wasser, da stand der Trecker und davor lag sowas wie so eine blaue Mülltüte oder so. Da bin ich drauf zugegangen und immer weiter habe die Augen so zusammengekneißt, als wenn ich so in die Sonne schaue und bin immer weiter auf den zugegangen, also stand ich schon irgendwie so, ich sag mal, 4 Meter davor entfernt und dann habe ich gesehen, das war ein Pullover. Und das war ein Bauer, der hat einen Herzanfall gehabt, ist von seinem Trecker gefallen und lag so mit dem Gesicht nach unten da an der Dumme. Und ich war mega schrecklich und bin auf dem Haken irgendwie wieder bin weggerannt. Das ist
ja schlimm. Ich meine, wie alt warst du da? 8 oder was?
Nee, bei dem ersten Mal, ja, beim zweiten Mal war ich irgendwie so 16, 17 oder so.
Okay, aber es erklärt ja auch einiges.
Das war echt richtig.
Ja, also krass. Mich wundert nicht, dass du jetzt hier 2024 im zweiten Jahr von spontane Verbrechen bist.
Ja.
Also, das ist ja krass. Ja, nee, also ich habe Gott sei Dank noch keine Leiche gefunden. So. Also ich habe schon tote Menschen gesehen, aber jetzt nicht gefunden oder so. Ich jetzt ja ganz gruselig. Obwohl, wenn ich oft wandern bin oder so im Harz oder hier im Wald oder sowas, da habe ich immer so ein bisschen Schiss. Manchmal findet man ja so einen Schuh, der da irgendwo liegt.
Ja, komisch.
Oder ein Schlüppi.
Ja.
So. Und du denkst so, wie kommt der hier hin und wem gehört, wer hat das denn jetzt hier verloren oder so? Und da denke ich auch immer so, ich will jetzt eigentlich da nicht ins Unterholz gehen und dann da irgendwie so ein Bein finden oder.
Aber beim Schlüpfer kann ich auch noch nachvollziehen.
Wie, dass man den dann wegschmeißt?
Na, wenn du jetzt zum Beispiel dringend kacken musst, da gehst du ins Unterholz, dann hast du kein Papier, aber probierst du mit Blatt. Also denke ich mir so.
Also da haben wir ja nur als Kinder gelernt, dass man eigentlich nur,
Arsch ab mit
dann nimmst du entweder Kastanienbaum oder irgendwie große Blätter. Ich bin froh, dass ich noch keine Leiche gesehen habe und noch keine gefunden habe und trotzdem gerne noch spazieren gehe.
Heute geht es auf jeden Fall bei spontanen Verbrechen um Leichen.
Im schönen Wendland, wie
Brese
immer.
Brese im Bruche, ganz genau. Sehr schöner, kleiner, versteckter Ort zwischen Dannenberg und Lüchow. Dort gibt es eine kleine Kirche, einen kleinen Friedhof und eine sehr kleine, eingeschworene Gemeinde.
Ist in der Nähe von Jameln. Ich habe auch gesehen, da ist ja auch so ein kleiner Wald noch mit dran und so. Also es ist richtig schön.
Das ist ein reiner Lindenwald, ein richtig schöner Wald. Riesengroße Linden sind dort.
Ja, also.
Entschuldigung, Buchen. Riesengroße Buchen.
Buchen.
Ja,
gut. Am besten fahrt ihr mal selber vorbei.
Fahr mal selber, guck mal selber.
Also, vielleicht wart ihr auch gerade da, weil jetzt ist gerade die kulturelle Landpartie ist nämlich ja jetzt vorbei. Schon jetzt, ich muss sagen, man muss mal rechnen, wann die Folge kommt. Also vor 2 Wochen endete die. Da war Pfingstmontag.
Ja.
Vielleicht wart ihr ja in Brese, weil ich glaube, dass man da auch zur kulturellen Landpartie total gut hinfahren kann. Das ist ein richtig, richtig schöner Ort.
Da gibt es eine schöne Herberge.
Und dort dreht es sich in dieser Episode um Leichen.
Ganz genau, um zwei Fälle, wo zwei Menschen beerdigt werden sollen. Und zwar gibt es zwei Beerdigungen an diesem Wochenende im Mai am 1989. Und das eine ist, die eine soll am Freitag stattfinden, die zweite am Samstag stattfinden. Das sind zwei sehr, sehr unterschiedliche Menschen, die dort beerdigt werden sollen. Die eine Person ist eine Wasserleiche, also jemand, der im Wasser gestorben ist. Und die andere Leiche, die andere Person, die beerdigt werden soll, ist eine andere Person. Da sagen wir gleich noch, was mit der vorher passiert ist, dass sie gestorben ist.
Ja. Also, wenn ich es richtig gelesen habe, das war ein ganz schön komplizierter Akte, muss ich sagen.
Sehr kompliziert.
Ich habe am Anfang gar nicht verstanden, warum eigentlich gestorben?
Mhm, ja.
Die Wasserleiche. War das die Frau oder war das die Frau oder der Mann?
Das war die Frau.
Das war die Frau. Ottilie Dahl war das.
Genau.
Genau. Ottilie Dahl war zu dem Zeitpunkt 28 Jahre alt.
Jung.
Jung oder alt, je nachdem. Und ist auf eine ganz tragische Weise in der Badekuhle, so heißt es ja, genau. In der Badekuhle ganz in der Nähe der Jamelner Mühle, Brese im Bruche, also da in der Nähe ist so eine Badekuhle.
Gibt's ja immer noch. Da waren wir schon drin.
Da haben wir schon gebadet drin.
Ja, nach dem Squash.
Ja, da haben wir nach dem Squash drin gebadet. Genau. Wenn ich damals gewusst hätte, dass da schon eine Wasserleiche drin getrieben wäre, dann hätte ich vielleicht da nicht gebadet.
Die hat ja da in ihrem weißen Abendkleid ist die ja oben auf dem Wasser richtig noch geschwommen. Die war noch nicht zu dem Zeitpunkt, wo man sie zuerst gesehen hat, noch gar nicht untergegangen. Das war erst später, als man sie dann rausholen wollte. Da musste man halt da richtig mit so einer Kette an Menschen durchlaufen und sie rauspicken.
Ja, das Tragische daran war ja, dass die tagelang ja eigentlich gesehen wurde und doch nicht gesehen wurde. Das heißt, da badeten ja Leute in der Badekuhle. Es war ja ein total warmer Mai. Also schon ab dem 1. Mai war es hier richtig warm, 1989. Ja. Mhm. Das heißt, die ersten Kinder fuhren zur Badekuhle, wie man das eben gewohnt war, mit dem Fahrrad. Das ist da auch so richtig schön in der Natur. Ja. Und so ein kleiner Wald. Da gibt es, glaube ich, auch so eine kleine Feuerstelle mit einem Häuschen. Und da kann man seine Sachen hinlegen und so. Und da ist so ein kleiner Badeteich, würde ich sagen. Der ist relativ tief. Ich habe immer das Gefühl, dass es auch ziemlich kalt war.
Der ist richtig tief, Das ist ungewöhnlich tief.
Mhm. Genau. Und jedenfalls schwamm so ein bisschen weiter hinten in der Ecke, wo man eigentlich sowieso nicht hinschwimmt, weil hinten auch so ein bisschen Schilf und sowas ist, da willst du ja nicht so gerne hin. Nee. Da schwamm ein weißes Kleid auf diesem Teich.
Genau.
Und alle dachten so, da hat irgendwer
Aus dem Kleidercontainer wäre da vielleicht irgendwas rübergeflattert.
Ebenso, wie ich eingangs sagte, wie man im Wald mal einen Schuh sieht.
Genau.
So. Und das fanden jetzt alle nicht schlimm und dachten, da schwimmt halt hinten irgendwie.
Manch einer dachte auch eine Plastiktüte oder irgendwas weiß. Also so.
Genau. Ja. Und es war ungefähr eine Woche, dass die Kinder wirklich täglich da auch immer badeten und so. Und immer, die haben das schon gar nicht mehr wahrgenommen. Ne?
Genau.
Nur irgendwann.
Als der Wind aufkam, wurde dann die Plastiktüte, dieses Kleid, Richtung Strand quasi gepustet.
Genau. Und die kam immer näher ran und die Kinder machten ja immer noch Späße und schwammen dann.
Genau.
Also waren so Kinder, die waren so 8 oder 9 Jahre.
Und die brachen sich so Stöcke ab auch und haben versucht, dann diese Plastiktüte zu angeln, so Kinder halt so sind.
Ne? Und einer, der mutig war, war Magnus Enzian, der mit seinen 9 Jahren gesagt hat, ich schaue mich das und gehe da hin und so und mal gucken und ich hole das jetzt da raus. Und fuchtelte da und schwamm da hin und fuchtelte da rum. Und er schwamm dorthin, muss man sich vorstellen, man kennt das ja manchmal, wenn man in so Seen ist, dass man plötzlich so, hast du irgendwas streift dich oder irgendwie sowas.
Und ich kenne das total.
Also ich finde es super eklig, man darf da nicht das Kopfkino kriegen.
Ich schwimme mal ganz flach, weißt du?
Ja, genau.
Genau. Die Füße fast
ich stelle mir auch immer vor, dass da unten so ein riesen Loch Ness unten mich beobachtet und dann einmal so hopp macht. Jedenfalls schwamm er so ran und plötzlich merkte der so an seinem Oberkörper plötzlich sowas wie so ein Glas Würstchen, weißt du so.
Genau.
Und das war die Hand.
Die Hand,
Die Hand von Ottilie Dahl, die so an ihn ditcht, so dran. Und der hat sich auch ein bisschen erschrocken und so.
Aber er hat es ja noch nicht gesehen, weil es war ja unter Wasser.
Ja, genau.
Und er hat jetzt diese Plastiktüte hinter sich hergezogen, während er schwamm, weil er hat ja auch schon, er hatte schon den Rettungsschwimmer als 9-Jähriger, sehr ungewöhnlich, aber er konnte das schon.
Ja, war Leistungsschwimmer.
Und jetzt muss man sich das so vorstellen, dass er halt also Richtung Strand schwamm, hinter ihm vermeintlich diese Plastiktüte, er merkte schon so ein leichtes Kitzeln und die anderen Kinder am Strand rissen alle die Augen auf und redeten mit den Armen und schrien. Ja. Und er dachte, die jubeln ihm zu, aber die hatten jetzt schon gesehen, wie hinter ihm quasi der Kopf von Ottilie so aus dem Wasser hochkam und wie ihn verfolgend hinter ihm her schwamm. Und und ziemlich dicht am Strand. Er hat sich schon gewundert, warum schreien die alle so?
Er war ganz stolz, ne? Genau. Oh, ich habe mich getraut, ich hole jetzt hier den Scheiß hier raus.
Und dann dreht er sich um und dann sieht er, schaut er in dieses tote Gesicht, schon seit Tagen schon tote Gesicht und hat
Es gab einen markerschütternden Schrei.
Ja.
Kinder brachen in Weinen aus. Die waren ja alleine da. Das ist ja so, auf dem Land traut man den Kindern ja auch noch zu, alleine zu spielen. Vor allen Dingen 1989. Da war der Spielradius noch nicht so klein. Helikoptereltern gab es eigentlich noch nicht. Die kamen ja später angeflogen. Und also die waren natürlich in heller Aufregung und schockiert und so. Die ersten, die schnappten sich ihre Bonanza-Räder und fuhren sofort nach Hause, nach Jameln und wo sie alle herkamen.
Teilweise nicht mal angezogen, einfach so die Klamotten unter und haben auch Sachen liegen lassen und einfach schreiend, mega schockiert und auf ihre Fahrräder und weggerast.
Weggerast und die Polizei kam natürlich mit Feuerwehr und alles, volle Ballett. Man geht ja erstmal davon aus, dass die Person ja noch lebt. Und man stellte fest, die ist schon wieder abgetrieben gewesen. Die war schon wieder nach hinten getrieben. Das heißt, man mussten wieder mit Polizei tauchen und die Feuerwehrleute mussten dann ins Wasser und die Leiche nochmal nach vorne holen.
Das Schwimmen von dem Magnus hat die ganz viel Wasser geschluckt noch und ist damit dann runtergetrieben. Magnus, muss man dazu sagen, der hat sich wieder berappelt und ist Polizist geworden irgendwann. Also das ist richtig.
Später hat er mal gesagt, dass es unter anderem wegen dieser...
War eine Initialzündung, war ein Schlüsselerlebnis für ihn.
Das war Ottilie Dahl und die wurde Freitag beerdigt werden. Freitag, der 24.5.
Genau, am 24. war das.
Das war natürlich tragisch, aber das war letztlich, hat man nachher herausgefunden, war es ein Unfall. Mhm. Also man ging davon aus, dass sie an dem Abend einfach schwimmen gehen wollte und sie hat unterschätzt, sie wollte sich nicht ausziehen, aus welchen Gründen auch immer, sie wollte mit diesem Kleid schwimmen. Mhm. Ist ja manchmal so, kriegst du so einen Flitz und dann willst du halt in deinem Kleid schwimmen gehen, Martin. Und dann hat sie unterschätzt diese Sogwirkung, weißt du, also Schwimmen mit Kleidung ist halt auch einfach, ne, das lief ja alles voll und es wurde schwer und es war ein riesen Kleid so, ne, und zog sie quasi nach unten und ist quasi ertrunken aufgrund des Kleides.
Aber warum sie mit dem Kleid ins Wasser gegangen ist, das werden wir ja gleich noch hören, ne, also das war ja auch nochmal es gab einen ganz klaren Grund dafür.
Ja.
So, das war Ottilie Dahl.
Ja. Dann haben wir ja noch eine männliche Leiche, die bestattet werden sollte, am Samstag, den 25.
Genau. Und das war Dr. Manfred Siebelmann. Dr. Manfred Siebelmann war ein geachtetes Mitglied der Gesellschaft. Er war Arzt sein ganzes Arbeitsleben lang war er Arzt. Mittlerweile war er schon Rentner, er war 74 Jahre alt und ist bei der, als ich es gelesen habe, dachte ich so ein bisschen wie bei der Pate, ist einfach bei einer im Mai bei einem Geburtstag einfach draußen auf seinem Liegestuhl, während die anderen Kinder um sie herum Boccia gespielt haben und so um ihn rum und es Kuchen gab und die Kirschblüte war noch nicht, aber man wartete darauf.
Das wurde getanzt.
Es wurde getanzt und es gab so richtig, es gab so ein drei Leute haben so barocke Musik gespielt auf Streichinstrumenten und er saß einfach in seinem Liegestuhl und ist gestorben.
Alle haben gedacht, er schläft. Und als dann alle schon so ein bisschen an nach Hause gingen und abbauten und wurde langsam schackrig, wie man so schön sagt, draußen, hat man so gesagt, Mensch, hier, Manfred, wollen wir nicht reingehen, wird doch langsam kalt. Und haben auch, seine Frau hat ihn auch richtig angemault und gesagt, den ganzen Tag sitzt du hier in deinem Liegestuhl, du beteiligst dich gar nicht so, alle haben Spaß und du sitzt hier so grummelig.
Die hat sich hinterher auch richtig dafür selbst gescholten, weil sie ihn angeschimpft hat, obwohl er tot war.
Genau, festgestellt, dass er einfach tot war.
Ja, das Tolle bei dem Doktor war, der konnte, der war ein, so im Privaten konnte der auch total gut Leute unterhalten, damit dass er gepfiffen hat. Der hatte so eine ganz markante Zahnlücke und da konnte er die tollsten Melodien
pfeifen. Er war so Hobbykunstpfeifer. Er war
Hobbykunstpfeifer,
sein großes Vorbild war Ilse Werner damals.
Genau,
einige von euch werden sie vielleicht noch kennen. Ansonsten guckt mal bei Spotify, Ilse Werner war ja bekannt dafür, dass sie wirklich die schönsten Melodien einfach gepfiffen hat.
Genau.
Wahnsinn. Ja. Diese Kunst ist so ein bisschen aus der Mode. Ich finde, wir sollten da
mehr pfeifen.
Müssen wir überlegen, ob wir da ein bisschen mehr trainieren und vielleicht auch,
Genau.
Das war also Genau, das war ein großes Hobby quasi.
Genau. Und der Doktor sollte am Samstag beerdigt werden. Da war natürlich jetzt, da alle kommen würden gab es ein riesengroßes Blumengesteck am Grab und es war ein opulentes Grab, muss man sagen. Mhm. Ganz anders bei Ottilie am Freitag. Das war ein sehr einfaches Grab, ein schmales Grab und es war auch ziemlich, die beiden Gräber waren, kann man sagen, diametral entfernt. Wie sagt man diametral gegenüber? Auf dem
parallel.
Parallel. Sie waren parallel zur, ja. Also sie waren weit entfernt voneinander, waren diese beiden Gräber auf dem Friedhof in Brese im Bruche.
Dazwischen lagen noch andere.
Das wollte ich damit zum Ausdruck bringen.
Das wolltest du sagen.
Genau. Also es waren 13 Gräber zwischen diesen beiden Gräbern. Und es war quasi Ottilie auf der Südseite und der Doktor war auf der Nordseite.
Ja, ist ja auch so, dass der Doktor natürlich da in Gesellschaft lag oder liegen sollte, wo auch viele, die sich so um die Gesellschaft verdient gemacht haben, lagen.
Ja.
Da lagen auch so richtig so, hier zum Beispiel Theodorakis lag da.
Genau.
Das war ein alter SS-Offizier, der da unter groß viel Ehren dann dort begraben wurde. Das Grab gibt es mittlerweile nicht mehr. Irgendwann hat man festgestellt, ist vielleicht nicht so cool.
Richtig, ja.
Also bis 89, kurz nach der Wende, hat man dieses Grab auch immer noch geschmückt. Ja, zum 20. April kamen dann irgendwie Kameraden und haben da Kränze niedergelegt, bis man festgestellt habe, dass da SS-Runen und Hakenkreuze drauf waren. Deswegen hat man gesagt, das geht nicht.
Ja, bis man das gemerkt hat, hat es ein bisschen gedauert.
Hat ein bisschen gedauert, naja.
Naja, so und jetzt haben wir, jetzt ist es Donnerstagabend und zwei Personen sind jetzt dabei, diese Gräber auszuheben. Mhm. Und der eine ist Errol Zwitscher. Errol Zwitscher ist ein Mann, der zwischen Brese und Jameln gelebt hat in einer ganz kleinen selbstgebauten Holzhütte im Wald. Es war ein Gelegenheitsarbeiter, einer der wenn irgendwo geerntet wurde, hat man Errol Bescheid gesagt. Mhm. Der hat natürlich kein Telefon gehabt und Errol hatte, der war der Gegenteil vom Doktor, der hatte gar keine Zähne. Der war einer, der sich sein Leben lang, immer wenn ihn seine Kumpels, als er jung war, ermutigt haben, hier, mach mal das Bier auf, hat Errol immer versucht, mit seinen Zähnen das Bier zu öffnen und dabei hat er fast alle Zähne verloren.
Immer das Bier aufgekriegt.
Er hat das Bier aufgekriegt und auch wenn er da das Zahnfleisch dafür zu Rate ziehen musste.
Ja.
Und Errol war einer, der von der Gesellschaft eher gemieden wurde eigentlich auch, weil er auch sehr unsauber war und so. Aber er hatte das Herz am rechten Fleck und Errol hatte immer so eine, wie so ein bisschen so eine Elvis Presley Frisur, mit Wasser hat er sich immer die Haare so streng gekämmt mit so einem Kamm nach hinten und das war für ihn immer so, dass er vernünftig aussieht. So hat immer sich darauf auch berufen, dass er, also er wollte immer vernünftig aussehen, auch sauber und ordentlich, was natürlich schwierig ist, wenn du in so prekären Verhältnissen lebst.
Eigentlich. Er hat sich ja auch nur mit Regenwasser gewaschen.
Er hatte so eine Regentonne und damit hat er sich gewaschen. Und im Winter hat man ihn manchmal in der Strohrolle schlafen lassen, in Brese, im Bruche, die Bauern wechselweise, je nachdem, wo er denn geholfen hat, im Winter auch ausmisten und füttern und so weiter. Ja. Das war Errol Zwitscher. Zu dem Zeitpunkt auch schon eigentlich noch gar nicht so alt, der war gerade mal 49, aber wenn man auf den Fotos mal sieht, er sieht 20 Jahre älter aus.
Ja, richtig.
Errol Zwitscher war, also immer wenn ein Grab gegraben werden musste, kam Errol an mit seinem Spaten und hat angefangen, dieses Grab zu machen, mit seiner Kollegin zusammen.
Genau, und seine Kollegin war Claudia Wittstamm.
Genau.
Die wohnte auch in Brese im Bruche, direkt neben dem Friedhof. Also quasi so, da hat direkt das Grundstück neben dem Friedhof gehabt. Gab so einen kleinen Jägerzaun dazwischen und eine alte Hecke. Die gibt es mittlerweile sowieso nicht mehr, weil der Zünsler kam und das alles weggefressen hat.
Genau.
Aber es gibt den alten Jägerzaun noch. Und Claudia Wittstamm lebte da aber ganz gerne direkt neben dem Friedhof. Sie hat gesagt, das ist einfach der ruhigste Ort hier im Dorf. Das ist idyllisch, also auch wenn die Sonne so drauf scheint und sowas. Und die Grabsteine waren ja auch alle gepflegt, muss man
sehr
auch sagen.
Ne? Von ihr teilweise auch.
Und,
ne?
Genau, und sie hat sich also auch ihr Geld dazu verdient oder auch Geld verdient, unter anderem, weil sie Grabpflege gemacht hat. Also sie hat so für die älteren Leute, die es nicht mehr geschafft haben, zum Beispiel ihre verstorbenen Lebenspartner irgendwie, also die Gräber zu pflegen, hat sie angeboten, das zu machen. Also auch mal so Grünspan abmachen und so. Da hat sie auch ihre Tricks gehabt, da hat viel mit Natron gearbeitet, auch immer so.
Brennnesseljauche
und was man alles so nimmt. Und Das hatte sich so ein bisschen so ergeben, weil sie zu Beginn, also sie hatte das zu dem Zeitpunkt schon über 10 Jahre gemacht. Sie war ungefähr im gleichen Alter wie Erol. Sie war also damals 45.
Genau.
Und sie hatte mit Mitte 30 da angefangen, weil sie litt unter anderem sehr viel unter Sodbrennen.
Ja, Sodbrennen. Ein starkes Sodbrennen.
Ganz starkes Sodbrennen immer. Ja. Und hat es damit auch wirklich nicht leicht gehabt. Nee. Also wer das kennt, das ist wirklich auch sehr nervig, muss man sagen. Und deswegen hatte sie natürlich immer Kaisernatron auch im Haus.
Viel, ja.
Und als sie das erste Mal gefragt wurde, ob sie sich um die Gräber kümmern konnte, weil es waren auch sehr alte Gräber auch, da hat sie einfach gesagt, ja klar, ich habe Natron hilft gegen Grünspan.
Ja.
Ja. Dann hat sie sich einfach ihren Natron-Vorrat geschnappt und hat die ersten Gräber schick gemacht. Mhm. So. Und davon waren die Leute natürlich auch begeistert. Also ältere Herren und Damen und dann haben sich gefreut und haben sie dafür auch bezahlt.
Genau, ja.
Und dann hat sich's ergeben, dass sie eines Tages natürlich Erol Zwitscher auf dem Friedhof auch gesehen und getroffen hat und gesehen haben, was machen Sie denn hier? Mhm. Der grub nämlich gerade ein neues Grab aus. Damals war das das Grab von Beke Butt.
Ja,
Beke. War auch eine verdiente Ortsvorsteherin, die also sehr lange Ortsvorsteherin in Bresenbruch war. Mhm. Und grub also ein Riesengrab aus. War richtig, richtig breit, weil naja, wer Beke Butt gesehen hat, man musste ein größeres Grab machen.
Ganz genau. Und dafür war Erol natürlich der Richtige, weil der war, auch wenn er so ein bisschen so eigentlich ein Hämpfling gewesen ist, aber er hatte irgendwie die Kraft, holte der irgendwie, weiß ich nicht, aus dem Herzen oder aus dem Rückenmark oder so. Der hat Kraft, hat der gehabt. Ja. Darum hat man ihn auch immer gebucht.
War auch so drahtig.
Ja. Ne? Ja, und die beiden haben sich da kennengelernt.
Genau, die hatten sich so kennen, dann ging es so ein bisschen um Gräber und so. Also die hatten ja auch einen ganz natürlichen Zugang zu diesem Thema. Und sie fand das unheimlich spannend, auszugraben und so. Und er brauchte auch Hilfe bei diesem großen Grab. Er hat auch gemerkt, so, Mann, das ist ein großes Grab und so. Sie hat gefragt, kann ich nicht einfach ein bisschen mithelfen? Ich habe auch einen Spaten. Und dann gruben die also das erste Grab zusammen und das war das von Beke Butt. Ja. Und
viele weitere sollten folgen. Ne?
Es sollten dann viele folgen, weil die freundeten sich auch ein bisschen an.
Richtig,
ne? Die schmale, zarte Claudia und die war so, die hat auch jeden Menschen einfach so genommen, wie er war.
Die war ganz liebevoll und hat immer so leuchtende Augen und hat jeder, ich glaube, die wurde in ihrem Leben noch nie belogen, weil wenn die einen angeschaut hat, dann hat man einfach irgendwie, hat man eine Lüge nicht zumuten wollen.
Ja.
So lieb und offen und so weiter ist die. Und die haben von da an, haben die jedes Grab gegraben auf dem Friedhof in Brise im Bruche.
Genau, und sie verdienten also sich Geld hinzu,
ja, Martin. Gar nicht viel, aber
wofür hatte man denn dann gespart? Wer hatte denn wofür gespart?
Erol hat ja, das war ja das Verrückte auch, Erol hatte eine Freundin. Der hatte eine Freundin und zwar war das eine ältere Dame aus dem Ort und die hieß Silvia Wittke. Und Silvia Wittke war eine Witwe und die waren so ein bisschen, also ich weiß nicht, ob die jemals intim waren miteinander, das glaube ich eigentlich nicht, weil er ja auch nie bei ihr geschlafen hat, er ist ja immer in seine Hütte gegangen und aber Silvia hat, ich sag mal, sowas wie so eine mütterliche Liebe für ihn empfunden, glaube ich. Und er hat ihr gesagt, ich spare Geld, weil irgendwann will ich dich ehrlich machen, so hat er gesagt. Das ist natürlich auch ein Begriff aus Zeiten oder so. Also er wollte sie heiraten.
Ja.
Das hat er immer versprochen. Er hat ja nicht viel Geld ausgegeben, außer für seine Zigaretten. Er hat ziemlich viel geraucht.
Filterlose,
er hatte 23, hat er geraucht. Danach hat er auch gerochen.
Gerochen,
ja. Und für Essen halt so. Und natürlich hat er ihr auch Geschenke gemacht, aber diese Geschenke waren alle entweder selbst gebaut oder Blumen geschenkt oder so. Und Silvia war, er war so ein Gentleman zu ihr, hat Silvia ja auch hinterher auch gesagt. Auf jeden Fall, das war das, wofür er richtig viel und lange gespart hat.
Und Claudia Wittstamm, das ist ja, also von außen mag das komisch klingen, aber Claudia Wittstamm hat gespart, schon sehr lange, seitdem sie auch den Job hatte und sowas.
Ja.
Und zwar, sie wohnte ja nicht ohne Grund auch neben dem Friedhof. Mhm. Sie hat für ihre eigene Beerdigung
ihre
gespart.
Eigene Beerdigung, genau.
Sie wollte nicht, dass Angehörige oder irgendjemand ihre Beerdigung bezahlt, sondern sie hatte einen ganz festen Plan, wie das aussehen soll.
Weil sie ja gesehen hat auch, was immer fehlt und wo die Probleme liegen.
Sie wollte das irgendwie richtig schön und sie hat alles eingeplant. Einen schönen Grabstein hat sie selber entworfen, was draufsteht, wie der, welche Form, welcher Stein, welche Lage und so. Sie hat sich sogar ihren eigenen Platz schon vorreserviert.
Genau.
Und der kostete ja jeden Monat Geld. Man musste das vorher dann beim Amt quasi schon anmelden und sagen, hier, da soll mal mein Grab hin. Und für sie war klar, ihr Lebensplan ist, wenn ich merke, es geht dem Ende zu, möchte ich mein Grab selbst vorher schon hergerichtet
Richtig,
haben.
Richtig, ja.
Das war so ihr großer Wunsch.
Sie wollte auch mit Erol zusammen das dann auch selber ausheben und so, wenn Erol dann noch lebt.
Wir haben immer so gescherzt, gesagt, naja, wenn wir das noch schaffen, vielleicht werden wir ja auch 100 und dann müssen wir mit 100 hier noch stehen und dieses Grab ausschaufeln und so. Und da haben sie ein bisschen drüber gescherzt. Aber sie hatte da einen ganz ernsten, vielleicht, ich würde gar nicht so negativ sehen, so einen eigentlich schönen, melancholischen Gedanken
dahinter. Ja, genau. Passt also, auch total
zu ihr. Sie mochte dieses Thema, sie mochte auch so ein bisschen diese Ruhe, dieses Besänftigende, was Tote ja auch haben. Es ist ja nicht nur immer alles schrecklich und Leichen und Mord so, sondern es hat ja auch irgendwie sowas Friedliches.
Ja, auf jeden Fall.
Und das war so eine Sehnsucht nach noch einem friedlichen Ort, deswegen wohnte sie ja nebenan, aber da hatte sie schon sich ganz genau vorgestellt, wie das sein soll.
Ganz genau. So, jetzt müssen wir nochmal zurück zu dem Moment, wo der Doktor und Ortilie in der Kühlkammer liegen, in der Kapelle in Brese im Bruche.
Ja.
Beide liegen nebeneinander, haben schwarze Tücher drüber gedeckt und Erol und Claudia verabreden sich, wie sie es immer gemacht haben, um 23 Uhr abends mit ihren Lampen, da wo abgesteckt wurde vorher, wo das Loch gegraben wird. Sie haben diese beiden Löcher fertig gegraben und sind jetzt sind bereit quasi dass die beiden Leichen da reinkommen.
Ja, ja, können, klar. Ne? Das Problem dabei war
richtig.
Ja, die Wasserleiche von Ottilie war ja sehr aufgeschirmt, sodass unter diesem Tuch sie von den Körpermaßen ungefähr genauso massig war wie der Doktor. Der Doktor war ja schon ein großer, stattlicher Mann von 1,90 und wog auch echt so 140 Kilo. Und ungefähr so sah Ottilie nach ihrem Badeerlebnis in der Badekuhle auch aus.
Genau.
Ja,
richtig.
Und dementsprechend konnte man unter dem Grab, und es war ja auch alles schon so dunkel und sowas, das war so ein Ritual von den beiden, dass sie das immer so spät gemacht haben. Also nicht am Tag, die wollten jetzt nicht die Besucher stören oder die Besucherinnen, die dann auf den Friedhof kommen.
Das kannst du ja auch. Haben
sie es sehr spät gemacht.
Ganz genau, es ist ja sehr unterschiedlich, auch wie man das, wann Leichen, und du kannst ja auch zum Beispiel auch dir zu Vollmond die Haare schneiden lassen. Das ist auch was anderes, als wenn du jetzt.
Machen.
Genau.
Ich kaufe ja auch nur den Käse, der bei Vollmond geerntet wird.
Ganz genau.
Vom Feld.
Ganz genau. Und so war das halt mit diesen beiden Beerdigungen auch. Die beiden haben jetzt also den Sack Nummer 1 quasi genommen, den auf den Rollkarren gehievt und da ächzen und stöhnen. Und haben dann vorne beide ordentlich gezogen. Dabei haben sie wie immer ihre sakralen Musik gepfiffen.
Ja, so pfiffen, ja, so
genau.
Vor sich hin.
Genau. Und haben dann die Leiche nach Süden gefahren. Das war als erstes war Ottilie war dran und haben erstmal Ottilie abgeliefert. Dann haben sie Sand draufgeschmissen und so weiter und dann haben sie die Leiche.
Man muss ja auch sagen, die wurden ja ohne Sarg bestattet.
Ohne
das
Sarg,
ist ja die sogenannte wendländische Bestattung.
Genau.
Die wurden ja in so selbstgewebten Filztüchern
Macht ja Filz. Wer auf der KLP alles, war, weiß, es wird alles gefilzt.
Hätte man eigenes Leichentuch auch filzen können auf der KLP.
Ja.
Eingewickelt und deswegen wurden die ohne Sarg quasi bestattet. Man hätte wahrscheinlich sehen können, dass der Doktor natürlich einen viel prunkvolleren Sarg gehabt hätte, wenn es unter normalen Umständen oder in einer anderen Region passiert wäre. Aber auf diese Unterschiede hat man ja keinen Wert gelegt.
Nee.
Nur bei den Gräbern an sich.
Ne? Ökologischer geht es auch gar nicht.
Genau. Und sie bestatteten quasi also Ottilie und sie sagt nochmal so ein Abschiedsgut.
Genau.
So. Also es war klar, es wird schon zugemacht, das Grab. Ne? Also manchmal ist es ja so, dass man das erst bei der Trauerfeier dann da reinlässt
und
alles sowas. Da war es klar, weil es ja keinen Sarg gab, macht man schon zu.
Ja.
Also das wollte man dann natürlich auch den Angehörigen dann auch nicht antun. Deswegen ist es schon zu, schön geschmückt.
Ja.
Die Kränze und so waren ja alles schon da, alles schon fertig. Und und Ottilie bekam einen Strauß weiße Lilien oben vorne drauf gestellt.
Wobei sie hätten es eigentlich merken müssen, weil die hat ja so ein bisschen wie so ein lange nicht mehr gereinigtes Aquarium gerochen.
Ne? Ja, aber sie sind natürlich da auch Profis gewesen und haben gesagt, jeder Mensch riecht einfach anders.
Ja.
Ja, je nachdem, was für ein Leben er geführt hat.
Ganz genau.
So, das kommt dann am Ende halt raus.
Ja.
So. Manche Leichen erleichtern sich ja auch nochmal kurz vor der Beerdigung, weil die ja auch ein bisschen Schiss haben.
Richtig, ja.
Ja, im wahrsten Sinne.
Mhm.
Ja, das heißt, Ottilie war zu und sie wollten aber unbedingt die zweite Beerdigung auch schon gleich fertig haben, weil am nächsten Tag war Freitag, da ist ja die erste Beerdigung gewesen und am Samstag ja gleich die zweite, haben gesagt, wir können nicht am Freitag dann auch nochmal, machen wir gleich beide.
Genau.
Am Donnerstagnacht, ja. 23.30 Uhr war es jetzt. Und das heißt, man hiefte dann quasi auf diesen alten, das war so ein Holzkarren mit so großen Rädern.
Holzräder.
Und wie ja. man früher, wenn, vielleicht erinnert euch an die Bilder, als die Peste in Europa
genau,
war,
da hat man
die
Leichen
so drauf gesammelt. So drauf
der geworfen. War auch noch von aus dieser Zeit.
Genau, also so ein alter Pestwagen.
Ganz traditioneller Pestwagen.
Ja.
Da haben die den raufgeworfen, die zweite Leiche und dann halt in das zweite Grab verbracht und auch dort, ja. man muss ja denken, es ist ja auch total dunkel, du siehst, also du musst dich gut auskennen, um überhaupt zu wissen, wo du lang musst.
Du musst vor allen Dingen diesen Wagen richtig gut führen können, weil am Anfang ist es Claudia auch immer mal passiert, ja. dass sie den Leichen da drauf getan haben und der hat ja keine Seitenwände, sondern es genau. ist ja nur ein Brett.
Ja.
Und wenn man da nicht in den richtigen Winkel hat, dann rutscht die Leiche einfach vorne
genau.
drüber und du fährst einmal drüber und das ja. ist halt vorher auch ein, zwei Mal passiert.
Und die Brese im Buch, der Friedhof ist ja auch so wie so ein kleiner Berg, also der ist ja auch, ja, ja. ist ja nicht platt, sondern der ist sehr hügelig, Bergfriedhof, ja. genau, ja. sehr bergig.
Ja.
Und da muss man auch, wenn es dann wieder runter geht, muss man ja. ordentlich, aber auch die Hacken in die Erde hauen,
ja, ja.
damit
ja,
man nicht mitgenommen wird.
Die obere, bei den
sind
oberen
ja mehrfach auch selber mit reingefallen ins
Grab. Ja, ja, das ist natürlich
passiert.
Auch ein bisschen Übung.
Da liegst du
auch.
Unter der Eiche, Leiche. Und
unter der Eiche. Ja, und es ist teilweise so steil, das hat man ja. mittlerweile begradigt, aber es war anfangs so steil, dass die ersten Gräber, dass die Menschen gar nicht im Liegen bestattet wurden, sondern im Stehen. So steil war das.
Genau.
Ja, die haben da quasi, wurden die so reingeklappt ja. wie im Kühlschrank.
Der Leiche ja. ist auch egal in dem Moment.
Das ist egal, es gibt ja, ja Länder, wo das ja wirklich so in so Kästen ja. in der Wand ist.
So, und nun, jetzt passiert natürlich das Furchtbare.
Ja. Nicht der Tod war das Furchtbare.
Nicht der Tod war das
sondern Furchtbare. Sie machen das zweite Grab zu
ja.
mit Dr. Manfred Siebelmann, machen so die Feierabendgeste, so mhm. endlich so sauber machen und so und öffnen beide nochmal so ein Wendlandbräu aus der Flasche, mhm. sitzen so am Grab nochmal und gucken so ihr Tatwerk an. Macht man ja so, guckt mal, was haben wir denn Schönes geschafft so.
Auf einmal.
Kippe war an, Ernte 23 ja. so und sie standen vor dem Grab
von Ottilie.
Von Ottilie. Mhm. Und natürlich waren sie überhaupt nicht abergläubisch und hatten auch gar keine Angst, weil nee. Sie, ne, Friedhof war einfach ihr Ding.
Arbeit, ganz normal, ja, Alltag, ja.
Es gab ja viel Aberglaube und so, das ist ja so ein Klassiker. Man geht Mitternacht auf dem ja. Friedhof und
Uhuhu,
dann kommen die, ne, also der Tod kommt und was
ja.
auch immer alles.
Fensemann.
Und sie hören es aber irgendwie so
ganz
hüsteln ja. und kratzen ja. und irgendwie so als, und, also sie haben gedacht, so, es kann doch nicht sein, Scheiße, ist etwa der Maulwurf durchgebrochen.
Ja, genau.
Das ist ja auch oft passiert, dass
auch
dann der Maulwurf,
Problem da auf
hast
dem
du dann auf dem,
der Maulwurf.
Hast du so Hügel, genau. Maulwurfshügel ja. auf den Gräbern gehabt,
ja.
auch scheiße. Also das kann doch nicht wahr sein, die war ja ganz frisch drin ja. und so, kann ja nicht sein.
Und auf einmal sehen sie, dass sich die Erde bewegt.
Ja.
Man kennt das aus diesen Zombie-Filmen,
ja.
wenn sich auf einmal so die Erde so bewegt, so. Und sie schauen mit starren Augen zu Ottilies Grab hin und sehen, dass sich eine Hand rausdrückt aus dem Grab nach oben.
Und kurz darauf eine zweite Hand.
Und
ein Kopf, der bedeckt ist von schwarzem Filz.
Genau.
Und sie erschrecken sich natürlich total ja. und es gibt Panik, er lässt ja. seine Kippe fallen. Drei Tage zuvor gab es ja eine Beerdigung von einem Grab dazwischen.
Genau.
Die Kippe landet genau auf dem Grab daneben und die Kränze waren schon trocken.
Ja,
das heißt, die entfachten sich sofort in Feuer. Das heißt, sie hatten,
gut
es war
Licht.
Hell, es
ja,
war richtig hell,
richtig gut Licht,
hell und warm
ja.
und man konnte richtig sehen, okay, ja. da ist jetzt ja. wirklich jemand aus diesem Grab auferstanden.
Ja. Die beiden, nachdem sie sich gefangen hatten, sprangen sie zur Ottilie, einer rechts, einer links, griff nach ihren Armen und Ottilie hat nur so
wie das eben so gemacht wird.
Ja,
und hustete so vor sich ja, hin.
Genau, und ich meine, die beiden haben natürlich viele Geistergeschichten auch schon gehört als
ja, ja.
Totengräberinnen und hatten trotzdem in dem Moment auch keine Angst, sondern einfach nur gehandelt
ja.
und sie zogen diese Wasserleiche aus dem Grab heraus. Ottilie riss die Filzkappe ab und sagte: Danke.
Wo bin ich?
Wo bin ich?
Und sie hustete immer noch ja. so die Erde noch, raus
ja,
und hatte
Wasser
dann hier so
Filz
in der Nase
ja.
und
so kleinen Guppi auch, also ja. Fische und so.
Ja, es war also Blutegel auch.
Blutegel,
also,
überall hatte ja Blutegel ja. In dem Mund
es
gehabt,
sah
an der
nicht,
Zunge,
sah
überall.
Nicht schön aus.
In der ganze Innenraum.
Und war auch so aufgeweichte Haut, wie als wenn man zu lange in der Badewanne war.
Richtig, also ganz schrumpelige Finger.
Schwierig,
furchtbar.
Alles eingerissen und so. Also sah nicht gut aus. Und sie war auch wirklich aufgedunsen. Grinsen ja. und so. Also
und sie war ja quasi bis auf diese Filzlappen war sie ja quasi auch nackt und das war zwar ja. Mai, aber es war trotzdem natürlich auch kühl.
Ja,
also
so
gänsehautig.
Ja. War so Maikühl, ja, ne?
Genau. Und dann haben und dann stützten die beiden sie und brachten sie zu dem nächsten Grabstein und diese setzten sich alles, das war so ein Mausoleum, so ein ganz breiter Grabstein.
Das war von Lennart von Graf.
Genau, von Graf. Dieses, das ist auch eine Berühmtheit hier im Weltland.
Ja, die von Grafs.
Ja, ja. Und die setzten sich auf diesen Grabstein ab und Ottilie musste erstmal richtig Luft holen, es kam viel Wasser noch mit raus und so weiter. Und die beiden sagten, es kann doch nicht wahr sein, wie kann das sein und so. Und dann stellten sie auch noch fest, dass das das falsche Grab war, in dem sie verbracht hatten. Sie lag nämlich in dem im Grab vom Doktor.
Und der Doktor lag dann folglich
in Ottilies Billiggrab.
Genau, in dem kleineren, in dem eigentlich kleinen auch, Grab, in dem, ja. mit dem kleineren Stein.
Und ganz so. Genau.
Das heißt, ihnen wurde der Fehler bewusst. Erstens, da ist ein Mensch fälschlicherweise begraben worden. Das heißt, da wurden Fehler schon gemacht. Also der Arzt hat da schon den Tod falsch festgestellt quasi. Mhm. Und dann haben die noch den Fehler gemacht, ins ja. falsche Grab zu begraben. Da haben wir auch nicht gemerkt, dass sie noch lebt. Ja. Und jetzt müssen sie die andere Leiche aber auch wieder ausbuddeln. Ja. Und bevor sie das gemacht haben, hat sie gesagt, wie kann das denn alles sein und so. Und Ottilie hat sich dann irgendwie so gefangen, hat sich ja. so ein bisschen sauber gemacht und hat dann so erzählt, also wenn ich gesagt hatte, warum ist sie denn überhaupt also
genau.
in Wasser gewesen und im Kleid und sowas.
Ja.
Und jetzt kommt's.
Das war ja auch ganz groß in den Zeitungen. Die Frage wusste, das schwebte über dem ganzen Wendland genau. und die konnten die jetzt lösen.
Und vor allen Dingen hatte Ottilie gesagt, also sie haben ja erzählt, ja, der Doktor. Der sagt, Doktor. Welcher Doktor denn? Ja. ja, der Doktor Manfred Siebelmann, der ja. liegt da. Und sie sagte, das kann doch alles nicht wahr sein, weil der Grund, warum sie ins Wasser gegangen ist, und sie ist nämlich eigentlich aus Selbstmordgründen, genau. also Suizidgründen,
sie ist ins Wasser gegangen.
Ne? Sie wollte sich umbringen, ja. weil an diesem Abend, als sie ins Wasser gegangen ist, hat sie erfahren, dass Dr. Manfred Siebelmann ihr eigentlicher Vater ist,
richtig, ja.
aber mit einer anderen Familie lebt. Mhm. Also sie nie anerkannt hat genau. und so. Und es kam
ihr nie
raus,
die Liebe geschenkt hat. Und
das, er hat ihr, ja. ihr das gesagt. Genau. Sie hat das immer vermutet. Und es kam dann raus und es hat sie dann so schockiert. Und er wollte mit ihr nichts zu tun haben. Nee. Das hat sie nicht verkraftet, nee. Weil sie die ganze Zeit nur auf der Suche nach ihrem Vater war. Ja. Und der leibliche Vater wollte nichts von ihr wissen. Genau. Und Manfred hat es auf seine Art dann auch nicht verkraftet, weil der da auf der Familienfeier und dann einem
die Schuld, die lag so schwer auf seinem Herzen, dass ja. das Herz kollabiert ist.
Ist stehen geblieben.
Ja.
Das heißt, sie sind beide, erst sie mit Suizid, ja. er mit Herzinfarkt, weil er gesehen hat, okay, genau. meine Tochter eigentlich, die ich nicht ja. anerkannt habe, die hat sich jetzt umgebracht, deswegen. Genau. Das konnte der nicht verkraften.
Ja.
Und deswegen sind beide am Ende scheinbar tot ja, gewesen. Genau. Nur Ottilie war nicht tot.
Ja. So, das war natürlich das Problem. Jetzt haben alle drei zusammen das Grab vom Doktor ausgehoben.
Wieder ausgeschaufelt, haben ihn wieder rausgeholt.
Haben ihn zu dritt rausgeholt.
Sie mussten Ottilie so bremsen, weil die war so unglaublich wütend auf ihren Vater, dass sie die ganze Zeit auf die Leiche eingekloppt hat. Die hat den Spaten genommen und einfach nochmal, also die hat den richtig wie so, weißt du, kennst du, wenn man so ein gutes Schnitzel macht, dann muss man das ja vorher einmal richtig.
Sie wollte ihn quasi plattieren. Ja. Und dann, aber sie haben sie dann immer abhalten können und haben sie dann über diese 13 Gräber, denn haben sie ihn denn rüber, der war ja schwer und
super schwer.
Und dann, wenn jemand tot ist, weißt du ja auch, wie schwer der sein kann.
Doppelt schwer.
Ja. Und dann haben sie ihn rübergeschleppt quasi in das Grab von dem Ottilie auferstanden ist, haben ihn dort beerdigt. Nur mittlerweile war es schon 2 Uhr und langsam wussten sie schon, gleich kratzt die Sonne am Himmel und also gegen 3 Stunden haben sie noch. Und jetzt saßen sie mit Ottilie an ihrem eigentlichen Grab, aber Ottilie war ja jetzt ja nicht, war nicht mehr bereit zu da reinzusteigen, weil sie ja
lebte.
Und die beiden, Claudia und Erol, die sind ja Profis gewesen und die wussten, wie man in so einer Situation reagiert.
Ja, die wussten vor allen Dingen, sie kriegen nur Geld, wenn sie 2 Leichen bestatten.
Ja.
Ja. Also sie hätten jetzt das Grab ja nicht zumachen können ohne Leiche, das war ja auch Berufsehre.
Ja.
Sondern ich sagte, okay, es war wie, also nonverbal, die guckten sich an, hatten beide den Spaten in der Hand und holten beide gleichzeitig aus
und schlugen ihr einer von vorne auf die Kehle und einer von hinten auf den Nacken und so wurde der Kopf abgetrennt, weil die ja auch schon durch das Wasser auch schon ein bisschen wie so eine Wurst, die man so lange im Wasser hat, die wird weich.
Ja.
Ne? Und warum haben sie das gemacht, ist ja auch klar. Erol hat das Geld gespart für seine Hochzeit. Die Hochzeit stand ja an. Und wenn er dieses Geld jetzt nicht bekommen hätte, dann hätte er auch den Termin nicht wahrnehmen können. Claudia wusste ganz genau, dass dieses Grab, was sie für sich in Anspruch nehmen wollte, dass das nur reserviert war bis Ende Mai. Und sie hätte jetzt die letzte Rate noch zahlen müssen.
Und
also für sie wäre das auch alles gewesen.
Sie wusste auch, diese Frau wollte Ruhe haben. Frau wollte nicht mehr leben. Und sie hat quasi, im Grunde war das einer der ersten Fälle von aktiver Sterbehilfe 1989. Mhm. Und sie hat einfach, sie hatte dann später auch ausgesagt, sie wollte nur helfen.
Sie wollte nur helfen. Sie war ja im Prinzip schon tot.
Im Grunde war sie schon für tot
erklärt. Die war ja schon tot. Und darum wurden die auch beide auch nie verurteilt.
Naja, und die haben halt versucht, das noch irgendwie, sie da reinzubuxieren. Ja. Aber, ich habe ja die Maulwürfe erwähnt.
Ja, genau.
Es war dann das Problem, sie waren eigentlich fertig und bereiteten, also die Beerdigung war ja dann am Samstag eigentlich.
Mhm, richtig.
Und der Maulwurf hatte sein Übriges getan, denn der hatte nämlich den Kopf von Ottilie wieder nach oben
befördert.
Und der war ja abgetrennt.
Der war abgetrennt,
ja. Und das heißt, es war ein schreckliches Bild.
Schrecklich.
Die Polizei Överpetters wurde dazugezogen, der gesagt hatte, es kann nicht sein, die Leiche war intakt.
Ja.
Die war ja eine Wasserleiche.
Die war eine Wasserleiche. Die hat ja noch funktioniert.
Als Leiche hat sie noch funktioniert. Der Kopf war nicht ab. Der Kopf war nicht ab. Aber der war jetzt ab. Und dementsprechend gingen die Ermittlungen los. Und es zeigte sich schnell, da waren natürlich auch die Fußspuren, Fußspuren, die führten nämlich ins Nachbargrundstück zu Claudia Wittstamm, die dann am Ende nachher alles gestanden hat.
Ja. Es gab so ein Bild aus so einem Luftaufnahmebild mit all diesen Fußspuren hin, dann sechs
nachgestellt
Füße, dann nach links, Erol wieder zurück in seine Bude und Claudia hops über die Mauer rüber, über den Busch, der es jetzt nicht mehr gibt, in ihr Haus.
Erol hat man pfeifend in seiner Holzhütte gefunden.
Ja.
Der hat den Hochzeitsmarsch gepfiffen.
Genau. Ja, aber dann Silvia wollte ihn dann ja daraufhin dann doch nicht mehr heiraten, weil das alles zu morbide war auch für sie.
Ja, naja, das nach so einer Geschichte willst du
nicht mehr. Ich weiß gar nicht, ob sie ihn überhaupt genommen hätte. Sie war schon auch so bisschen so eine
Halodri.
Er war so eine Halodri.
Sie.
Ja, sie auch. Sie war schon so richtige Halodri. Die hat es da eigentlich mit jedem
Ja, also wenn ihr mal im Brese im Bruche seid,
wartet
nicht erst noch bis nächsten Mai, bis zur nächsten kulturellen Landpartie. Kommt ruhig mal vorher auch ins Wendland. Ist wirklich auch wunderbar und richtig schön. Kann man mal vorbeifahren. Und vielleicht findet ihr ja auch noch Spuren von damals. Mhm. Ne?
Ja, naja, alles, was wir erzählen, ist zu 100% genauso gewesen. Bis auf den Teil, den wir uns ausgedacht haben.
Meine Damen und Herren, das waren Ciron und Papke mit spontane Verbrechen und passen Sie auf sich auf.